Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge To The King Podcast. Heute bei Silvia zu Hause. Freut mich sehr, dass es geklappt hat. Ja, vielleicht kannst du dich einfach mal vorstellen und herzlich willkommen To The King Podcast.
Ja, danke. Also danke dir auch für die Einladung. Also ich freue mich sehr. Und ja, mein Name ist Silvia Bratzig. Ich bin 40 Jahre alt. Vom Beruf her so ein Hybrid aus IT-Beraterin, also Programmiererin und bildender Künstlerin. Mehr aber zum Weg jetzt zur Künstlerin.
Ja, herzlich willkommen, freut mich sehr. Ja, vielleicht kannst du mal heute mal so ein bisschen Freestyle, um was es geht. Ich glaube, es ist sehr interessant für mich, weil du schon viele Erfahrungen gesammelt hast so in der Vergangenheit, was auch Jobs, Stress, Ziele angeht, was will ich im Leben erreichen, was macht mich glücklich. Jetzt hast du nochmal ein bisschen deutlich intensiver in der Kunst drin. Vielleicht kannst du aber erstmal so ein bisschen erzählen, was du so gemacht hast in den letzten Jahren, also so der berufliche Weg, sag ich mal.
Ja, also ich bin eingestiegen nach dem Abitur, so klassisch, ich weiß nicht, wie es bei dir war, man weiß halt überhaupt nicht so, was man machen will, kann, soll. Und ich habe halt so viele Fächer, ich war einfach in allen Fächern gut, leider, also das ist das Problem.
Das ist leider, das war auch schönes.
Also ich mochte Sprachen sehr gerne, ich war gut in Mathe und Physik. Und da habe ich mich erstmal mit so einem sprachlichen Studium auseinandergesetzt, European Studies. Ich wollte damals ins Europaparlament und wollte da eigentlich für die Frauenrechte kämpfen. Also ich war eine politisch interessierte, idealistische Person. Ja, der Idealismus ist irgendwann so ein bisschen flöten gegangen. Aber ja, nach einem Jahr Sprachenstudium habe ich halt überlegt, mir fehlt Mathematik, weil Sprachen sind halt viel Texte lesen. Ich glaube, das machst du ja auch in deinem Studium sehr viel.
Auf jeden Fall.
Und
ja.
Mir hat die Mathematik gefehlt, diese Klarheit. Weißt du, du hast halt 1 plus 1 ist gleich 2 und nicht irgendwie bla bla bla, 1000 Sätze irgendwie drumherum schwafeln. Und dann hatte ich mich entschieden, weil ein Freund von mir meinte, ja, ich war sehr beeinflusst auch von anderen Menschen. Also mit 19 ist man vielleicht auch nochmal so ein bisschen. Man weiß, wenn man nicht weiß, wer man ist, dann lässt man sich vielleicht von anderen mehr so beeinflussen. Ich hatte viele Männer im Freundeskreis und die meinten, ich solle halt Physik studieren, weil das ist so die einzig wahre Naturwissenschaft. Und die Bundeskanzlerin war damals Physikerin.
Stimmt.
Und das hat mich halt auch nochmal so ein bisschen gepusht, weil ich dachte, cool, du kannst eigentlich mit Physikstudium, kannst du Kanzlerin werden. Und dann habe ich halt zur Physik gewechselt und habe das eigentlich auch nur so bis zum Bachelor gemacht. Und währenddessen, lustigerweise, habe ich auch noch andere Sachen gemacht. Also ich war in so einem studentischen Hochschulzeitschrift, ich habe auch Videos gedreht, also noch die Prä-YouTube-Ära, das nannte sich damals
Vimeo.
Vor YouTube
noch Videos gedreht?
Ja, Vimeo.
Ah ja, kenne ich.
Genau, da haben wir damals wirklich so, wir waren so eine alternative studentische Hochschulinitiative, wir nannten uns Oase TV. Und haben wirklich so auch so einen Jingle gehabt und sind dann durch die Stadt gelaufen und haben Videos gedreht. Das ist irgendwie ganz cool.
Ich habe mir vor ein paar Tagen eine Doku angeschaut über die YouTube-Anfänge.
Ich auch.
Und dann war es vielleicht vom ARD oder so, ich weiß nicht.
Ja, genau.
Also sehr wild und ich mir überlegt, jetzt davor dann auch schon, also das war eine ganz andere Zeit. Was hast du da für eine Aufnahmekamera?
Wie hießen die nicht? Video 8? Minidisc, Mini-DV. Aber so eine ganz billige, weiß ich, für 200 Euro Mark oder was. Ich glaub, Mark? Nee, Euro war es, glaube ich, schon, ja. Und also auch kein, nicht mal, manchmal nicht so professionelles Mikro, ne? Und aber wir haben teilweise so coole Sachen gemacht. Also wir sind zum Beispiel zur Frauendemo, haben da Leute interviewt, also vom kurdischen Verband. Dann haben wir die Kunstpunkte, ich weiß nicht, ob du die kennst in Düsseldorf. Das sind so Ateliers, die geöffnet sind. Da haben wir damals mit den Künstlerinnen auch gesprochen, also wir haben auch so Interviews geführt und auch so Initiativen wie irgendwas mit Menschen ohne Papier, die hieß, mir fällt sie gerade nicht ein, da haben wir auch mit den Leuten gequatscht, also auch viele so politische
Themen. Das ist mega interessant,
ja.
Schlecht. Also schon damals sehr kreativ gewesen und aktiv.
Ja, ich habe mich auch lustigerweise für ein Volontariat bei WDR, Quarks und Co. beworben. Hat aber nicht geklappt, weil ich dachte, eigentlich Physikerin plus Medien.
Mhm.
Ich bin perfekt für den Job, aber hat wohl nicht gereicht. Aber,
okay, schade.
Ja, aber ich wollte es eigentlich ja nur bis zum Bachelor machen, aber ich habe dann gemerkt, ich habe in einem Bereich Quanteninformationstheorie, also sowas wie Quantenkryptographie und Quantencomputer, das ist quasi so mein Thema, meinen Bachelor geschrieben. Und ich hatte die einzige Physikprofessorin. Also Physik war halt wirklich Männer, ist teilweise immer noch Männer dominiert und das war unsere Professorin und ich habe mich da so wohl gefühlt, Dann habe ich halt gedacht, kann ich ja auch mal den Master versuchen. Und nach dem Master, tja, kam halt noch mal eine Promotion dahinter. Einfach so, wie du es immer sagst, so, so bam, durchgezogen oder ja, wie sagst du mal, wir ziehen durch oder so.
Durchballern,
genau, das benutzt immer den Begriff. Genau, und dann nach der Promotion stellt sich halt auch die Frage, wohin? Ich hatte auch keinen Plan.
Also ganz kurz noch, also mein Bruder macht Physik und deswegen habe ich da so ein bisschen Einblicke bekommen. Also du stellst es so sehr vereinfacht dar, aber also ich glaube, das schaffen die wenigsten. Also das ist für mich unvorstellbar. Bachelor, Master und dann noch promovieren in Physik, das ist, also ich sehe so ein bisschen, was er da leisten muss und das sind extrem krasse Ansprüche, also Respekt auf jeden Fall.
Danke. Aber für mich kam das irgendwie so natürlich. Also viele sagen halt so, boah, voll schwer. Und ich so, ja, natürlich, das Studium war halt kein Pappenstiel. Also man muss schon sagen, man muss viel, also man muss schon lernen, du musst halt auch die Dinge verstehen, aber das fand ich halt irgendwie spannender, weil du musst halt nicht so auswendig lernen in Physik. Also du musst halt eher so wie in Mathe in der Schule, du musst das eher so verstehen. Und dann kannst du es halt meistens anwenden. Und das hat mir eigentlich ganz gut gelegen, so ein Fach. Ja, und was ich auch cool fand, dass mein European Study Studium, das war irgendwie eine Frauenquote von 95%. Also wir hatten, glaube ich, 3 oder 4 Männer von 90 Studierenden. Und ich hatte einen besten Freund und in dem Physikstudium war es wieder umgedreht. Also da war halt wirklich so, dass das Verhältnis von Männern und Frauen war wieder komplett. Und ich weiß nicht, ich habe mich damals immer so ein bisschen mehr da wohl gefühlt. Also ich weiß nicht, ich hatte so eine Phase, wo ich mich halt mehr so zu diesen, ich wollte mehr zu diesen Männern gehören. Und das ist ja auch dieses Studium, das ist ja auch so ein klassisches männliches Studium, wie man, also diesen ganzen MINT-Sachen. Und, nö, aber ja, nach der Promotion dann überall beworben auf alle möglichen Jobs. Und schließlich in der IT-Beratung gelandet. Also bei so einer Jobmesse haben die mich angequatscht und irgendwie dachte ich mir, ja gut, Reisen. Also ich habe 1,5 Jahre in London zum Beispiel gelebt und da immer so.
Was hast du da gemacht? Einfach dann gejobbt oder?
Ja, genau, so mit der Firma. Also die hat, das war so wie so eine Verschickung, also die haben dich hier so bezahlt, haben dir deine Flüge bezahlt, haben deine dein Aufenthalt.
Ach, in der IT-Beratung,
genau.
Ja, schon. Okay. Ja.
Und du hast natürlich so dieses, du bist halt Ende 20 und willst die Welt erleben, weiß ich nicht, du gehst halt dann, ja, dann fängt das halt an, dann mit den Kollegen abends in die Pubs und so. Die Trinkkultur in Großbritannien ist ja jetzt nicht für die Abstinenz bekannt.
Auf jeden Fall.
Die fangen ja teilweise schon nachmittags, ne, da irgendwie an. Und ja, du hast halt so ein Leben auf, ja, schon ein bisschen auf der Überholspur, weil du musst halt auch im Job so ballern, ne? Also die verlangen von dir teilweise, ich bin um 4:30 morgens aufgestanden, um halt den Flieger zu erwischen, um 6:45 den Flieger nach London zu erwischen. Und das jeden Montag, ne?
Boah, krass.
1,5 Jahre lang.
Das ist heftig.
Und das wirkt sich schon auf den Körper aus. Oder du arbeitest auch an dem Tag, wo du um 5:34 aufgestanden bist, arbeitest du teilweise noch bis 7 oder 8 Uhr durch, ne? Also,
krass. Ja.
Aber man ist irgendwie so motiviert, weißt du, man wird so ein bisschen von dieser Möhre auch so angestupst und irgendwie macht das ja Spaß und alle anderen Kollegen sind ja auch da. Also das, man schaukelt sich da so ein bisschen hoch in dieser ganzen.
Was heißt Frage. Die Möhre? Also was symbolisiert das?
Im Sinne von irgendwie, man ist in so einer Umgebung drin, wo sie dir ja so diese ganzen, wo du in dieser Jobleiter aufsteigen kannst. Also in dieser Corporate World fängst du ja erstmal ganz klein, so als Junior an und dann bist du dann irgendwann Senior, dann bist du ja irgendwann dann so Manager oder was auch immer diese ganzen Karriereleitern sind. Und ich war halt so ein bisschen gepolt. Ich wollte halt natürlich immer nach oben, ne? Also irgendwie wollte man immer so die Beste sein. Also das war so mein Lebensgefühl damals. Und ich wollte halt irgendwie allen was beweisen. Also ich wollte zeigen, wie gut ich bin und ja.
Das ist viel Stress und Druck auch.
Ja, und vor allem so dieses, ja, ich hatte damals nicht so dieses Selbstbewusstsein, einfach dieses, dass es einfach gut ist, dass ich einfach bin. Sondern immer dieser Leistungsgedanke. Also, dass du immer, du bist halt nur was wert, wenn du leistest. Du bist nur was wert, wenn du deine 40 Stunden da beim Kunden abrechnen kannst, weil du jede Stunde, die du arbeitest, faktorierst du ja. Also, du stellst das ja dem Kunden dann in Rechnung in der IT-Beratung. Und deswegen ist das ja immer besser, wenn du mehr arbeitest, natürlich. Ja, und man wollte natürlich auch gemocht werden. Ne? Das ist halt auch so dieses Thema, womit ich mich auch beschäftigt habe die letzten Jahre, dass ich halt gelernt habe, dass auch einfach genügt, dass ich bin und nicht immer durch diese Leistungen irgendwie was zeigen muss.
Ja, dass du bist, wer du bist und dass es gut so ist, genau. Und dass nichts mit, ob das jetzt 40 Stunden, 20 Stunden oder 10.000 Euro oder 20.000 Euro sind.
Genau.
Mhm. Dann wurde es irgendwann mal zu viel, oder?
Ja, dann hatte ich lustigerweise einen Job in Düsseldorf. Also ich habe meine Wohnung, ich war auch zwischenzeitlich dann ein Jahr in Amerika auch mit dem Job. Also die haben ja damals auch die ganzen Flüge und so. Also bin ich jeden Montag dahin geflogen, offensichtlich. Mhm. Aber so alle drei Monate bin ich mal wieder zurückgeflogen. Und ich hatte einen Job in Düsseldorf und da habe ich halt gemerkt, wie cool das einfach ist, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Das ist so wie normale Menschen.
Ja, vergisst man manchmal.
Ja, genau.
Man ist in einer ganz anderen Realität. Das ist halt so. Und alle anderen Kollegen fliegen auch immer nach London. Aber eigentlich wäre es chilliger, 10 Minuten mit dem Fahrrad zu fahren.
Und das war auch so schön, weil du hast ja schönes Wetter gehabt. Und ich hatte einen kurzen Fahrradweg. Und habe ich halt gemerkt, so. Und die haben mir sogar auch ein Jobangebot gemacht. Also die waren auch sehr begeistert von mir. Und dann bin ich zur Bank gewechselt. Zu einer Bank hier in Düsseldorf. Mhm. Und hab da auch erstmal so 4 Jahre vor mich hingeackert und dann war natürlich Corona und war ich schon sehr unglücklich über meinen Job, weil ich halt gemerkt habe, ich kann halt nichts bewegen. Also du bist halt in dieser Tretmühle, also mit dieser Mühle mit diesen Hierarchien und du lernst halt im Endeffekt, dass du an bestimmte Mauern kommst. Also du willst irgendwie was reißen, du hast die Energie, du hast die Motivation, du willst Dinge verändern, aber das System ist nicht dafür gemacht, dass du irgendwas veränderst. Also das System ist eigentlich dafür da, du sollst deine Aufgaben erledigen und möglichst auch Überstunden machen, weil da war auch relativ viel mit Überstunden und so. Also in der IT ist, glaube ich, schon relativ viel mal Zeitdruck und so. Also das ist auch, glaube ich, so ein Job, wo man viel arbeiten muss und so viel Druck ist und auch Stress, aber ja, die wollen halt nicht, dass du irgendwie innovativ bist, sondern du sollst halt möglichst in diesen Bahnen weiter schwimmen.
Mhm.
Und dann nach Corona habe ich dann irgendwann, oder während Corona habe ich schon damals gedacht, irgendwie ist das nicht so mein Leben. Also mein Leben ist nicht, ich fühle mich da nicht wohl, diesen 9-to-5, Montag bis Freitag, irgendwie dieses Wissen, okay, du musst jetzt schon morgen wieder dahin und du musst am nächsten Montag wieder dahin. Das ist immer die Aufgaben waren zwar interessant, aber dieses, du weißt halt, was vorbestimmt ist und das fand ich so, das hat bei mir so Angst ausgelöst, irgendwie so dieses...
Immer die gleiche Routine, die gleichen Aufgaben.
Genau. Und dann habe ich mich habe ich gekündigt, aber ohne einen Plan B zu haben. Das heißt, ich habe wirklich so alles blau hinein.
Das war's.
Genau, und dann habe ich erstmal so 9 Monate lang, also ich habe damals auch Arbeitslosengeld bekommen und dann kamen die halt natürlich auch immer mal so anklopfen und haben gesagt, Silvia, du musst auch mal langsam wieder was machen.
Ja,
genau. Und dann habe ich halt überlegt, weil ich kannte einen Kollegen, der ist selbstständig.
Mhm.
Dann habe ich mir gedacht, eigentlich versuche ich das mal mit dieser Selbstständigkeit, weil das ist prinzipiell, du bist dein eigener Boss. Keiner kann dir irgendwie was vorschreiben, die Arbeitszeiten kann dir keiner vorschreiben, du kannst ja so viele Stunden machen, wie du willst.
Ja.
Ja, und dann habe ich mich halt selbstständig gemeldet und bin das jetzt seit 2 Jahren. Also ich habe seit 3 Jahren jetzt an keinem Angestelltenjob mehr gearbeitet.
Krass, Glückwunsch.
Ja, danke. Ist das was Erstrebenswertes für dich auch, oder würdest du sagen?
Das ist gerade die große Frage, die sich bei mir stellt, also ob ich sowas möchte. Also bei mir ist das Problem, dass ich allgemein, fällt es mir sehr schwierig zu entscheiden, was möchte ich eigentlich. Also ich glaube, ich bin auch so an einem Punkt, also ich bin Langzeitstudent erstmal, ne? Also ich bin noch nicht lange in 40 Stunden berufen oder so. Ich arbeite so beim WDR seit ein paar Jahren so nebenher. Das ist auch okay und ne, aber es ist einfach okay, sag ich mal. Also da hat man seine Stunden und so, ich mache meine Arbeit dann gut und dann ist aber auch wieder fertig und ich brenne nicht mega dafür. Mhm. Das merke ich halt bei den ganzen eigenen Projekten, die ich momentan habe, dass da eine ganz, ganz andere Motivation dahinter ist und dass ich da problemlos bis nachts um 2 am Laptop hocken kann und mir hier Konzepte überlege, Ideen und jetzt habe ich ein neues T-Shirt-Projekt, so was momentan meinen Alltag bestimmt und es kommt ja noch gar kein Geld rein. Das lohnt das ja alles umsonst und freiwillig und das zeigt mir halt quasi, okay, das ist schon was vielleicht ein Ziel sein könnte, aber ich merke jetzt langsam auch, jetzt habe ich langsam so, ich habe Stadtfreunde gegründet, bei Tour de Kank mache jeden Tag ein Reel, was auch so, ich glaube, viele Leute auch so ein bisschen unterschätzen, wie viel Arbeit das eigentlich ist. Und ja, ich schicke halt dieses T-Shirt-Projekt so auf den Plan, wo ich mit sehr, sehr vielen Leuten quatsche. Das wird so ein Jahreskunstprojekt. Mhm. So, mal schauen. Ja, natürlich immer noch anders mal und jetzt geht es halt gerade an die ganzen rechtlichen Sachen. Wie sieht das aus? Jetzt noch Einzelunternehmen gegründet.
Steuern.
So. Wie ist das mit dieser Umsatzsteuer?
Da kann ich dir helfen. Ja. Also das habe ich drauf.
Sehr gut. Ja, da brauche ich auf jeden Fall Hilfe. Das sind, sind halt so viele wichtige Entscheidungen und das aber halt ohne wirklich Einkommen zu haben. Und das noch gleichzeitig mit der Masterarbeit, die ich ja gerade schreibe. Ist halt so, ich komme so langsam an so einen Punkt, wo ich auch merke, es wird zu viel. Und da bin ich halt auch sehr aktiv am Schauen, dass ich da halt auch keine Grenze überschreite, dass das halt wichtig ist, dass es mir Spaß macht. Und da ist mir aber auch aufgefallen, dass manchmal ist das, verliert man manchmal den Punkt, so man ist dann im Machen drin und im Handeln und dann hat man auf einmal vergessen, was es eigentlich ursprünglich ging und es war alles lange Prozesse. Also gerade sag ich mal mit Stadtfreunde, da sind wir jetzt so bei 350 Followern bei Insta, in der WhatsApp-Gruppe sind es über 200 Leute und es gibt jetzt mittlerweile Aktivitäten, die von Anker, von anderen Leuten organisiert werden und die sich halt selber auch organisieren. Und das ist mega cool und das freut mich richtig. Und ich hatte vor kurzem, auch mittwochs, ich bin ja auch in der Suchtberatung, in der Therapie, da haben sich dann 10 Leute zum Fahrradfahren getroffen und saß ich da so und dachte, krass, es treffen sich gerade 10 fremde Leute, die sich nicht kennen, zum Fahrradfahren, kostenlos, so, und das macht mich dann glücklich irgendwie, weil ich weiß, okay, das ist auf jeden Fall ein Ziel von mir, dass sich Leute connecten, aber ja, diese langfristige ist so schwierig, weil eben ich jetzt auch keinen Beruf habe, wo ich sage, das kann ich sehr gut anbieten. Da muss ja so ein bisschen kreativ werden. Aber es gibt natürlich auch so Thema Workshops. Mit der Diakonie mache ich da zum Beispiel ein bisschen was schon zusammen, so auf ehrenamtlicher Basis. Das bringt mir eigentlich auch viel, Leuten zu helfen, nüchtern zu werden. Sag ich mal, das ist auch Ziel von Tour de Kenk. Deswegen ja, bin ich da viel am Ausprobieren, aber es ist schwierig. Weil ich kann mir auch vorstellen, ja, eigentlich vielleicht auch einfach entspannter, 30 Stunden beim WDR zu arbeiten. Das wäre auf jeden Fall deutlich, deutlich weniger Arbeit, Stand jetzt. Aber wenn irgendwas von den Projekten klappt und ich vielleicht mit dem T-Shirt Zeug dann irgendwie doch Geld verdienen kann auch, wäre das halt viel cooler. Deswegen ist es eine sehr schwierige Frage für mich und deswegen ist es auch so interessant, mit dir zu reden, weil du ja da auch so viel Erfahrung hast in dem Bereich. Ja, kannst du vielleicht auch gerne erzählen, wie es so bei dir dann passiert ist, als du dann gekündigt hast, was sich da so geändert hat.
Ja, das war auf jeden Fall, ich habe gemerkt, also es hat mir so eine gewisse Freiheit auch gegeben, weil ich irgendwie, es gibt Menschen, das ist so spannend, weil ich habe gemerkt für mich, ich brauche diese Sicherheiten eigentlich nicht. Also Sicherheiten engen mich halt eher ein. Also dieses, ich weiß, okay, ich habe einen Vertrag unterschrieben, ich hatte in dem letzten Vertrag eine 9-monatige Kündigungsfrist zum Quartalsende. Also rechne dir mal aus, wenn ich heute, was haben wir, Juni, das heißt, ich hätte dann Juni, Juli, im Quartal ist ja jetzt vorbei, das heißt, hätte ich heute kündigt, dann wäre ich irgendwie Ende März raus. Und was weiß ich, was Ende März passiert, also, das ist so, ich bin nicht so daneben, ich plane nicht so gerne irgendwie 2 Jahre im Voraus und so. Ich bin niemand, ich lebe halt auch eigentlich ganz gerne so in den Moment oder in den Tag hinein und irgendwie auch so, ich lasse mich halt auch so von meinen Gefühlen oder von den Ideen leiten. Also wenn ich halt die Idee habe für ein Zine zum Beispiel, dann habe ich Bock, das jetzt zu machen und nicht erst am Wochenende, weil ich jetzt erstmal noch hier 10 Stunden ballern muss, arbeiten und so. Ich wollte halt mehr einfach Freiheiten in meinem Leben haben. Ich will mich nicht so von diesen beruflichen oder diesen äußeren Umständen irgendwie so einengen lassen. Ja, wir haben ja auch über Grenzen, hast du ja auch schon gesagt. Und ich habe halt so das Gefühl gehabt, ich habe immer so die letzten 10 Jahre immer meine Grenzen überschritten, also konstant. Und das hat sich halt schon so auf meinen Körper auch ausgewirkt. Also deswegen ist immer, ich erzähle dann immer jüngeren Leuten, wenn ich dann so in Meetings bin mit denen, dann erzähle ich denen immer, ja, ihr müsst auf euch aufpassen, so Selfcare. So, die alte weiße Frau erzählt euch immer alles. Ja, aber ich meine, natürlich hätte ich gerne gehört, wenn ich jetzt 30 wäre, dass mir jemand erzählt, der 10 Jahre älter ist, pass auf dich auf, ja, vielleicht, also keine Ahnung, also ich kann es nur immer wieder betonen, man muss halt sich wirklich auf sich selber immer Acht geben, weil die anderen tun es halt nicht immer, ne? Und das, unsere Welt ist halt leider so gebaut, dass halt viele jüngere Menschen auch ausnutzen, auch so im beruflichen Kontext und deswegen kann ich nur mal appellieren, ja, seid für euch da.
Grenzen kann ich schon mal sagen, ist in meiner Therapie auf jeden Fall ein ganz großes Thema, weil ich also sehr extremer Mensch bin und wenn ich Sachen mache, dann ist es auch immer so die Fuck-It-Liste, aber ja, gutes genau. Beispiel, das ist ja wieder
so extrem, die 30-Tage-Yoga-Challenge, das ist so.
Ja, keine Ahnung, das ist auf jeden Fall, was ich immer sehr, sehr aktiv und kritisch am Reflektieren bin, so. Da muss ich mich manchmal auch bremsen, glaube ich. Mhm. Aber ich schaue, dass ich halt, also, das hat sich halt extrem geändert, dadurch, dass ich nicht mehr trinke. Also, weil da gab es kein Selbstwertgefühl, also so, dass man auf sich selbst achtet, das hat einfach nicht existiert. Ich habe mich aber so zerstört über Jahre. Mhm. Und seit ich aufgehört habe, das ist quasi so Punkt Null wieder. Und jetzt, okay, heute chill ich, heute sage ich mal einem Freund ab und verbringe den Tag einfach allein und esse was Gesundes daheim. Mhm. Und früher immer drüber, keine Ahnung, 20 Bier getrunken, noch eine Pizza und dann kommt der Tod am nächsten Tag zur Arbeit oder Sport gemacht oder was das ich da war das egal. Also da bin ich auf jeden Fall sehr aktiv dran. Aber ja, das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema für viele, viele junge Menschen. Was waren bei dir so die Grenzen, die du ignoriert hast oder überschritten hast?
Ja, ich habe das schon im beruflichen Kontext gemerkt, dass halt dieser ganze Stress und dieses Sitzen an dem Rechner auch so für viel Zeit, auch so körperlich, also ich hatte halt extreme so Stresssymptomatiken, also wirklich konstant verschwand alles, also meine Schultern waren halt glaube ich so, ich lief halt den ganzen Tag so rum. Und ich habe meinem Körper aber nicht so diese, ich habe halt nicht auf meinen Körper genug gehört und oder da war kein Mensch, der gesagt hat, Silvia, du hinterfrag doch einfach mal dein Leben, ne? Also hinterfrag doch mal dein Lebensstil, weil ich wollte halt wirklich, ich wollte erfolgreich sein und mir hat der Job auch Spaß gemacht, ich wollte halt den Leuten was beweisen, ich wollte vielleicht auch meinen Eltern so ein bisschen beweisen, also weiß nicht, das kennt man ja vielleicht auch, dass man halt irgendwie will, dass die Eltern auf einen stolz sind. Natürlich sind die Eltern stolz, wenn die Tochter da irgendwie in der Weltgeschichte rumgurkt und weil sie nicht von zu Hause Hartz IV lebt. Also das ist halt schon oder Künstlerin ist oder so, das ist halt schon mal ein bisschen was anderes. Und ich glaube, ich wollte halt immer ich habe immer so einen Kampf gehabt mit meinem Vater, weil mein Vater hat immer gesagt, Frauen können nichts, ne? Frauen können keine technischen Berufe und ich wollte dem halt immer beweisen, guck mal Papa, ich habe sogar eine Promotion in Physik gemacht, das ist eine fucking Männerdomäne. Ich arbeite in der IT, das ist eine fucking Männerdomäne und akzeptiere mich doch endlich mal. Aber da habe ich halt irgendwann gelernt, nee, ich werde diese Akzeptanz vielleicht nicht bekommen. Also der war natürlich auch schon stolz auf mich, aber der hat halt einfach so ein Weltbild gehabt, da kannst du einfach nicht reinkommen. Also da brauchst du halt irgendwie irgendwann, ich habe gelernt, man muss nicht allen Menschen gefallen und das ist auch okay. Also man kann auch einfach, Hauptsache man ist selber irgendwie so glücklich. Ne? Du findest immer Hater, ne? Das ist vielleicht bei dir, hast du das auch schon so, dass da so Kommentare manchmal in deinen DMs sind?
Es geht, also bei mir ist natürlich der Vorteil, gerade jetzt, dass erstmal was sehr positiv ist das so, ich sag mal, Mensch, der so sagt, okay, ich werde jetzt nüchtern, ich zeige mich da sehr verletzlich und gebe zu, dass ich da in eine Sucht geraten bin, dass ich an einem schlechten Punkt war und so ist jetzt so, das ist erstmal was, also deswegen bekomme ich ja sehr viel positive Sachen, aber ich merke es so, zum Beispiel heute Abend habe ich mit Leni von Düsseldorfs Liebe, machen wir einen Spieleabend für 18 Euro, also bieten ein Ticket an und sie hat halt ein Lokal, so ein das Wohnzimmer ist das, falls du das kennst, das sie halt auch mietet für, keine Ahnung, über 1.000 Euro auf jeden Fall und na, sie lebt auch beruflich davon und da kamen dann auch direkt Nachrichten rein, so wie kannst du das machen und da kommt doch niemand und dass das so Ausnutzung von der Einsamkeit der Leute ist oder sowas. Wo ich halt denke so. Und das,
ja, aber du hast ja das kostenlose Angebot.
Ich habe einen WhatsApp-Channel, wo jeder kommen kann, eine Gruppe machen kann. Und genau. Wir treffen uns jeden Mittwoch zum, was weiß ich, was machen, zum Bouldern, zum Fahrradfahren. Das könnt ihr bei mir alle machen. Weil die Leute, die sich beschweren, die machen das halt natürlich auch nicht. Ne? Genau. Die könnten das ja einfach kostenlos annehmen. Ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem. Ich hatte ja mit Leni damals schon gesprochen, sie meinte auch 100%. Ja, und dann schiebst du einfach auf mich, hat sie so gesagt, so, ich mache ja den Preis. Ja, fand ich halt lustig. Aber das ist, glaube ich, auch wieder bei mir ein wichtiger Schritt, so dass ich damit daran auch, weil mich hat es dann schon getroffen, auch ich denke so, ey, seit 15 Wochen organisiere ich jede Woche einen Social Run und sonst. Ne? Es gibt jede Woche Doppelkopf Dienstag, wenn zwar jetzt andere Personen, also Anker jetzt zum Beispiel organisiert, aber ich mache trotzdem auch die Posts und mal rausgegangen gehe und das ist trotzdem auch viel Arbeit und antworte den Leuten. Denke so, ey, jetzt kommen da so Nachrichten, aber das ist halt genau dieser Punkt. So, man muss nicht allen Leuten gefallen. Leute können manche Angebote annehmen und manche nicht. Und dass Adidas Schuhe verkauft für 150 Euro, die kosten Herstellung 20, da regt sich dann. Aber das ist ja so ein anderes Thema, ne? Aber ja, das trifft einen manchmal irgendwie schon, aber so richtigen Hate habe ich da jetzt, glaube ich. Ich glaube, es ist eher so hinter dem Rücken dann manchmal. Aber ich habe auch gedacht, dass es viel negativer wäre. Also, ich komme auch so aus Freiburg, aus dem Dorf. Und ich hatte sehr, sehr große Angst, dass die Leute dazu sagen, dass ich da jetzt so Videos mache und auch. Vor allem das erste Video war so 500 Tage nüchtern. Da war ich echt 3, 4 Tage so nervös und konnte auch nicht richtig schlafen, weil ich wusste, das kommt jetzt raus. Jetzt langsam habe ich mich daran gewöhnt, dass ich so auch manchmal in die Kamera spreche. Das ist sehr, sehr cringe, sage ich mal, oder unangenehm am Anfang gewesen, auch mit so einem verletzlichen Thema. Und dann, das war kurz vor Weihnachten, und da bin ich dann natürlich auch in einer Kneipe, wo halt 50 Leute sind, die ich mindestens kenne, alle am Saufen. Und da habe ich Angst gehabt, dass ich so richtig so. Die sind ja nicht so sensibel, sage ich mal, wie hier jetzt so in Studierendenkreisen, wo da viel Verständnis für sowas ist. Also, so Junge, raff dich mal, oder dass da Sprüche kommen, das war echt gar nicht der Fall und dass er so der Supporter ist.
Cool.
Und,
Ich habe
ja.
interessanterweise, wir haben uns gestern darüber unterhalten, also du bist ja, du studierst Sozialwissenschaften, ne? Das heißt,
Genau,
deine
ja,
Bubble
Hugo.
ist halt hauptsächlich so sehr sensitiv, vielleicht, also dass es mehr so dieses Awareness gibt oder auch, sag ich mal, diesen Umgang mit Menschen, das ist, glaube ich, das ist ja auch nochmal auch so ein Generationending. Man hat irgendwie das Gefühl, die jüngeren Menschen sind halt auch ein bisschen besser vielleicht ausgestattet mit dem, dass sie vielleicht sensibler sind auch anderen Menschen gegenüber. Ich hatte nämlich gestern so ein Gespräch, ich wollte eine Performance anbieten am Sonntag bei meiner Ausstellung. Und da möchte ich halt auch so Themen aus meiner Kindheit verarbeiten, also auch so Gewalt und so Themen. Und da wollte ich halt so eine Triggerwarnung voranstellen, weil ich finde das irgendwie schon für mich wichtig, dass Menschen, die halt auch so ähnliche Themen vielleicht erlebt haben, dass sie da nicht irgendwie so traumatisiert werden und das wissen. Und ein Kollege von mir, der so ja 43 ist, meinte, das würde meine Kunst zensieren und er halte davon gar nichts. Und da habe ich mich so ein bisschen mit
Okay.
dem gezofft, weil ich finde halt eigentlich, also ich meine, es gibt ja die beiden Lager. Es gibt halt die Lager, die sagen, okay, dieses Sensitivity Reading, ne, dass hier Bücher noch so, ich weiß nicht, ob du die Thematik kennst, dass es gibt Verlage, die stellen Leute ein, die quasi die Texte durchlesen, dass die halt auch zum Beispiel gendergerechte Sprache enthalten oder dass bestimmte Themen, also sensibel oder wie gut die aufgearbeitet sind. Also es nennt sich sogenanntes Sensitivity Reading. Ich finde das also eine gute Entwicklung in der Gesellschaft, dass man halt eben mehr Acht auf sich gibt. Und
Jeden
dann gibt es
Fall.
halt die anderen Lager, die natürlich sagen, die verweichlichen und die sollen sich mal nicht so anstellen, dass wir haben es immer schon so gehabt. Und so, nein, aber das ist schon besser, wenn die Welt netter miteinander umgeht,
Auf
oder?
jeden Fall. Also ich glaube echt, dass das auch ein Generationending ist. Aber ja, es ist natürlich ganz großer Unterschied zu, ich sag mal, Dorf in Südbaden jetzt und Studierendenkreise hier in Düsseldorf. Das ist ein Riesenunterschied. Also, dass es nicht nur Generationen ist, aber. Also ich finde schon, bei so einem krassen Thema kann man da schon sehr gut eine Triggerwarnung platzieren. Dann kann sich ja jeder überlegen, ob er da kommen möchte oder nicht. Aber ja, ist natürlich auch mit Gendern und so, ist natürlich ein großes Thema. Also ich glaube so, gerade bei uns an der Uni ist das jetzt normal in den wissenschaftlichen Arbeiten auf jeden Fall, dass man das macht. Aber so irgendwo auf dem Dorf kriegen die Leute einen Herzinfarkt, wenn man es irgendwie macht, gefühlt. Aber ja, ich bin da auch so, ich versuche es manchmal schaffe ich es auch einfach, also ja.
Und wie hältst du das Thema, also ich finde, dass du dieses Toxic Masculinity-Thema, also ist dir das ein Begriff, also dieses,
Ja, klar.
weil ich finde halt, also ich habe so das Gefühl, viel in den Familien, auch so in meiner Vergangenheit, ist halt, so viele Probleme sind eben dadurch entstanden, durch dieses Männlichkeitsbild, dass der Mann irgendwie so der muss hart sein, der muss hier mit harter Hand irgendwie die Familie regieren, ne? Der muss halt irgendwie so dieses Oberhaupt sein oder man muss halt irgendwie so richtig krasser Typ sein, damit man irgendwie Frauen abbekommt. Und ich finde es eigentlich schöner, wenn Männer eben, oder auch Frauen, wir müssen ja, vielleicht, es gibt ja mehrere Geschlechter, aber wir müssen ja nicht immer alle in den allen Rollen irgendwie, es ist auch schön, einfach mal vielleicht in allen Rollen zu spielen. Also es ist nicht so, ja, das ist mir halt wichtig, das zu sagen.
Ja, auf jeden Fall. Extrem schwieriges Thema, also so, ich bin, glaube ich, auch ein sehr sensibler Mensch auf jeden Fall. Und das ist ja dann nicht so dieses klassische Männliche, ne? Also das sind schon mal so zwei Sachen, die da aufeinander prallen. Und da bin ich, glaube ich, auch viel an mir noch am Finden quasi so. Und das auch noch mehr zu akzeptieren, dass das einfach so ist. Mhm. Und das ist auch manchmal gar nicht so einfach. Mhm. Das ist so in mir auch oft noch ein Kampf, so bei eben, nachdem ich das nüchtern wurde. Es stellt sich gerade erstmal die Frage, wer bin ich überhaupt? Was macht mich eigentlich aus? Was möchte ich eigentlich? Und das sind so natürlich auch Themen, die in der Therapie angehen. Und das sind genau solche Themen, auch Thema manchmal so. Was bedeutet es eigentlich, so ein Mann zu sein? Und so in meiner Familie sind auch die Männer eher so, so ein bisschen wertiger und so. So, ne? Weißt du, was ich meine?
Kernige
Männer. Also bin ich halt irgendwie auch dann mal oft, aber ja, manchmal halt nicht. Aber ich glaube, dass ich da einfach auf einem sehr guten Weg bin, so mich so selbst zu akzeptieren, wie ich bin. Und das ist aber halt ein krasser Weg momentan. Das hat bei mir auch nach dem Nüchternwerden lange gedauert, bis ich das akzeptieren konnte, dass das jetzt halt auch noch 5 oder 10 Jahre dauern wird. Also dass ich mich so komplett neu kennenlernen. Das war schon krass. Und krass, am Anfang denkt man so, ja komm, jetzt habe ich 3 Wochen geschafft, 4, 5, 6, 7, dann irgendwann 100 Tage, dann ein halbes Jahr. Und so ab ein Jahr denkt man so, hat man am Anfang gedacht, so ja, wenn ich ein Jahr nichts getrunken habe, dann ist das Ding durch. Ne? Dann habe ich so geschafft, aber es ist absolut ganz und gar nicht der Fall. Das ist ein viel, viel längerer Prozess. Und das macht manchmal auch schon auf jeden Fall Angst. So, wenn du denkst, oh Gott, so, ich muss jetzt mein restliches Leben nüchtern bleiben. Wie soll denn das gehen? So in 17 Jahren oder so, das ist ja alles anders und ja, und dann liest man die Bücher von Leuten, die nüchtern wurden, so ja, so nach 10 Jahren wussten die dann wieder genau, wer sie sind und ich denke so, Alter, das ist ja in 8 Jahren dann erst, also so, und ich bin schon so gefühlt lange nüchtern irgendwie in meinem Kopf gerade, also so langsam vergesse ich fast, wie es so war für mich immer so zu trinken, so mehrfach die Woche und das ist auf jeden Fall crazy dann, ja, aber das muss man irgendwie akzeptieren. Ich weiß auch nicht, sich selbst akzeptieren oder wie auch immer. Und da spielen natürlich Themen Männlichkeit und so auch eine Rolle, Familie, alles Mögliche.
Ja, bei mir ist das auch so ein Thema, weil ich halt manchmal so, also mir wird halt immer viel angedichtet, ich hätte so männliche Züge, weil ich halt, glaube ich, eher so jemand bin, ich bin so eine Macherin. Ich bin jemand, der gerne quasi vorne rangeht, weißt du, so eine Pionierin auch. Also ich bin jemand, der, ich bin so eine Mutige, die wirklich so, auch ich habe auch so die, ich kann auch Leute mit mir ziehen. Also das hat mein Chef immer gesagt, Silvia, du kannst halt immer, du kannst die Leute motivieren, halt die Sachen zu machen, also bist jemand, der so richtig so, und ich bin jemand auch, der den Mund aufmacht. Und ich habe so das, manchmal das Gefühl, dass ich zu sehr manchmal in dieser, auch so in der Arbeitswelt zu sehr in dieser, ja, fast toxischen, ich weiß auch nicht, in so einer solche Sachen verfalle, also in so Muster verfalle, die mir eigentlich gar nicht so gefallen. Ich wäre auch eher lieber die sensiblere, verständnisvollere. Und ich arbeite eher mehr daran, diese Seite mehr auszubauen, weil ich halt irgendwie das loswerden möchte, dieses knallharte Durchprügeln. Sondern mehr eher so Verständnis und auch für andere Menschen. Ja.
Ja, eben Sachen, wie sich andere, die du ja aus der Kindheit kennst und ja, so diese Muster, auch wenn die genau das Problem waren, nimmt man sie ja trotzdem irgendwie manchmal an. Das ist manchmal gar nicht so schwierig, gar nicht so leicht, die dann irgendwie abzulegen und dann findet man sich auch wieder drin. Also, ja, das kenne ich auch. Ja, auf jeden Fall. Viel Arbeit.
Ja, aber es macht Spaß. Also ich schreibe seit meinem 9. Lebensjahr Tagebuch.
Oh, okay.
Ja, das sieht man auch in dem, also Für die, die das nur hören, sitzen hier in meinem Wohnzimmer und der Julian guckt hier auf meine Bücherwand und da hinten sind, das kann ich dir gleich zeigen, ja, so ein paar Regale mit so alten Tagebüchern. Also ich habe irgendwie seit meiner Kindheit irgendwie immer das Bedürfnis gehabt, ich muss dokumentieren, ich muss aufschreiben. Und das hilft mir so sehr, also dieses Schreiben, das Reflektieren, auch nochmal nachlesen, wie war das denn vor einem Jahr? Und du siehst ja dann auch eine Entwicklung, das ist ja auch das Schöne.
Auf jeden Fall.
Und das gibt mir auch so viel Energie und Kraft, dass ich weiß, man war auch mal ganz unten, also sowohl körperlich als auch mental, dass es halt auch mal nach oben gehen kann. Also dass das auch zwar ein steiniger Weg sein kann, aber das ist, ich versuche mal die Leute zu motivieren, zu hinterfragt auch mal eure Motive, warum sitzt ihr in diesem 40-Stunden-Job? Also ist das wirklich was, was euch glücklich macht? Und versuche halt so ein bisschen die Leute auch so rauszukitzeln und dass die halt ja, wissen, dass es nicht immer nur diesen Plan, also nicht nur diesen einen Weg geben muss. Es gibt ja, verschiedene.
Ja, ich habe auch die Hoffnung, dass das einfach jetzt so besser wird. Also ich habe jetzt natürlich nicht so den krassen Vergleich, wie es jetzt bei älteren Generationen ist. Aber ich glaube, da wird ja schon immer mehr geschaut irgendwie. Ja, irgendwie nimmt, glaube ich, der Druck auch so. Man sieht bei Social Media, sieht man natürlich alle Leute, wie sie perfekt funktionieren. Und das, glaube ich, auch sogar leider bei mir so, weil ich würde kennen, dass so, dass da eigentlich eher so die positiven Sachen nur gezeigt werden. Aber ich hätte auch keine Lust, mich dann irgendwie, es gibt ja dann auch manche, die sich beim Heulen oder so filmen. Das ist aber auch nicht so mein Ding. Also ist so für mich selber schwierig da, weil ich jetzt auch nicht sagen will, so ey Leute, mein Leben ist jetzt voll geil, seitdem ich nicht mehr trinke und so. Weil keine Ahnung, okay, Mittwochabend in der Therapie dann irgendwie geht da komplett gebrochen raus oder so und denke, what the fuck. Das ist tausendmal besser, ja. Also auf jeden Fall. Ich bin auch viel, viel glücklicher und aber ich bin genauso mehr extrem viele Probleme in meinem Kopf und Themen, die ich bearbeiten muss und Sachen, über die ich nachdenke. Aber was ich sagen wollte, so dieser, da kommt vielleicht auch gewisser Druck so durch Social Media, auch wenn man das nicht so bewusst wahrnimmt manchmal. Wahrscheinlich bei mir auch so, man wischt halt durch und so, der hat jetzt das krasse Projekt gestartet und das hat geklappt und hier und dann sowieso mit hier so diese Business-Menschen, ne? Das ist ja eh voll mit bei Social Media, hier so und so, musst du dein Dings aufbauen, dann wirst du reich in 3 Monaten. Das ist natürlich schon noch irgendwo, auch so bei meinem Projekt natürlich so ein bisschen Druck, ne? Also ein bisschen so, dass das dann erfolgreich ist, irgendwo der Druck dann schon noch irgendwie da, aber irgendwie, ja, wird das immer besser auch bei mir, ich sag, mir doch egal. So bis Oktober jetzt eh meine Masterarbeit quasi. Das ist so Projekt Nummer 1 und was alles nebenher klappt, cool. Und ja, man vergisst aber auch oft so, zum Beispiel, ich habe jetzt seit Wochen Social Run und das freut mich einfach, dahin zu gehen am Sonntag, mit denen laufen zu gehen. Das macht mich happy. So. Und das vergisst man aber auf dem Weg, wenn man gerade auch so viel in die Zukunft denkt, das so wertzuschätzen, was ich eigentlich auch alles schon geschafft habe. Also allein das Nüchternsein reicht eigentlich schon komplett aus. Und daneben gibt es auch noch viele andere Sachen, wo ich eigentlich auch stolz drauf sein kann, aber so das fällt mir auf jeden Fall schwer. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, so auch mal so stolz auf dich zu sein und
ja, das habe ich gelernt. Also früher war das eher so, was ist das nächste Ziel, was ich erreichen kann? Du bist halt so in so einem Modus, irgendwie so, ja, Tretrad oder Tretmühle. Mittlerweile nehme ich mir halt Auszeiten und denke mir so, klopft mir auch auf die Schulter. Dann ist es okay, einfach mal vielleicht nur ein Ding im Jahr zu machen. Das ist auch okay. Also man kann auch langsam, also ich lerne halt das Tempo mehr so rauszunehmen für mich, weil ich merke, dass ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich vielleicht hundertprozentig gesund bin und dass ich da halt irgendwie noch, ja. Was mir noch ein Gedanke gekommen ist, was ich auch ganz spannend finde, weil familiär bei mir zum Beispiel sind auch so negative Gefühle immer so unterdrückt worden, beziehungsweise die wurden immer weggewischt. Also das kennt man vielleicht auch so von der Erziehung, dieses, ja, wein doch nicht oder sei nicht traurig oder so dieses, dass halt so negative Gefühle nicht zugelassen werden sollen. Und das ist eigentlich aber auch okay ist. Das habe ich auch in der Therapie gelernt, dass man auch mal, genau, dunkle Tage hat und dass man mal down ist, aber das zieht vorbei. Das ist wie so eine Wolke, die irgendwie da ist. Aber es kommt auch irgendwann wieder die Sonne. Ne? Das ist so, das habe ich halt gelernt für meinen, dass das für mich nicht immer bedeutet, dass wenn ich halt schlecht drauf bin, dass das bei mir so, dass sich dann direkt so eine Höhle auftut, weißt du, oder so ein Abyss, also so ein Abgrund, dass dann halt irgendwie, dass man so, also, weißt du, wie ich das meine?
Ja, ja. Ich muss noch kurz schauen, dass hier das T-Shirt war, glaube ich, wissen wir euch. Ja, dass man so negative Gefühle auch akzeptiert und zulässt.
Genau. Ist, ja. Dass das nichts Schlimmes ist, weil ich habe in meiner Kindheit einfach gelernt, du darfst keine negativen Gefühle haben. Mhm. Meine Mutter hat zum Beispiel, wenn meine Eltern, also wenn ich mich mit meinem Vater gestritten habe, hat die dann irgendwann so angefangen zu singen. Also damit halt, das, also ich habe zum Beispiel auch nie gelernt, so eine Streitkultur. Ich habe nicht gelernt, dass Streiten auch was Positives ist. Dass es halt auch ist, so ein Aufzeigen von Grenzen. Das ist ja so ein, das ist mein Standpunkt, das ist dein Standpunkt und wir gucken halt, wir tauschen uns halt gegenseitig aus. Und das, für mich war das immer mit, ja, so, eher so wie Gewalt verbunden, also dieses Streiten und ja.
Ja, also das bei mir, also so streiten kann ich auch sehr schlecht. Also so war in meiner Kindheit, glaube ich, eigentlich alles gut. Oder ja, also ich hätte eigentlich eine gute Kindheit in dem Sinne, sage ich mal auf jeden Fall. Aber das ist für mich auch ein Problem, so negative Gefühle so zu akzeptieren. Und das dann eigentlich auch wieder dieses Männlichkeitsthema, glaube ich, weil es dann wieder schwach ist quasi, wenn man die Gefühle zulässt. Dann will man eher so stark sein und alles unter Kontrolle haben. Und es gab zum Beispiel bei mir in der Therapie eine Situation, wo ich, es war eine Gruppentherapie und ich habe mich sehr angegriffen gefühlt von einer, die vor Ort war. Und bin dann so aus meiner Haut gefahren. Mhm. Und aus meiner Perspektive habe ich die angebrüllt eigentlich fast so. Und das war für mich ein kompletter Kontrollverlust so. Und das war was ganz Schlechtes. Also so, das war für mich ganz, ganz schlimm. So Kontrollverlust. Das war dann quasi schwach. Und die anderen haben das gar nicht so wahrgenommen. Die waren ja so, ja, du hast eigentlich nur deine Grenze aufgezeigt, so ganz bestimmt so, ey, hier aber nicht weiter und so pass mal auf, was du sagst so mäßig. Und für mich war so, was ist mit dir? Und also so war das in meinem Kopf. Und das war so. Und das ist auch wieder so ein Thema, was eben ja, genau das ist, dass man auch, also ich kann auch sehr schlecht sagen, wenn mir was nicht passt und da eben eine Grenze setzen, oder Thema Grenzen, gerade bei Freunden oder auch so Beziehungen. Und das wird aber auch immer besser durch Therapie, durch nicht trinken. Und früher, ich habe einfach gesagt, so, ey, scheiß drauf, okay, ja. Dann mach ich das, oder ja, tut mir leid, oder ja. Und jetzt, ja, es ist krass, und jetzt bin ich, es klappt auch nicht immer perfekt, aber ich sehe halt, wenn ich Sachen anspreche und sage, ey, so und so, fand ich das nicht so cool, oder das hat für mich da nicht so viel, auch in unangenehmen Situationen, was eigentlich immer einen positiven Output hat, also für alle Beteiligten. Ja, und das aber auch wieder so auf sich selbst achten, wieder so ein Thema, das spielt alles irgendwie zusammen. Weil, ja, man sich dann, weil früher habe ich mich immer so hinten angestellt quasi, einfach mal gemacht und komplett schlimme, stressige Situation, egal. Und dann nächste Woche war ich wieder drin. Und jetzt kann ich auch manchmal sagen, so, ey, nee, da habe ich keinen Bock mehr drauf, so, das ist nicht meins. Ne? Das ist wahrscheinlich auch was, was man lernt mit der Zeit.
Ja, ich habe ja auch erst vor ein paar Jahren damit angefangen. Also ich bin auch so ein klassischer People-Pleaser. Ich glaube, das ist auch ein bisschen aus meiner Kindheit, dass halt irgendwie so Widerspruch oder du musstest halt immer die Menschen glücklich machen. Mhm. Also du durftest nicht also deine Meinung äußern, weil sonst war das halt direkt so mit negativen Konsequenzen für dich behaftet. Und so habe ich halt gelernt, ja gut, dann ich will halt, dass irgendwie alle mich lieb haben und bin halt immer mir selber so immer mehr entglitten, glaube ich. Das ist halt auch das Problem, weil wenn du eine Freundin hat irgendwann mal gesagt, du bist halt dann irgendwie so eine Leinwand oder so. Jemand, weil sie, du hast ja dann überhaupt gar kein Profil. Also man weiß auch überhaupt nicht so richtig, woran man ist bei der Person. Wenn die halt wirklich zu allem immer Ja und Amen sagt, das ist irgendwie, ja, komisch. Aber ich habe da irgendwie, ich habe mich halt immer so geduckt und habe halt immer so gemeint, nee, das, ich will halt keine Umstände machen oder ich will die Person nicht verletzen. Deswegen ziehe ich das halt durch und ja, aber ich habe halt gelernt, also es ist bei mir auch ein Prozess, dass man halt auch sagen kann, wenn irgendwas nicht passt und dass es meistens nicht negativ behaftet ist. Und für die Leute, für die es halt vielleicht negativ rauskommt, dann, das habe ich mit einer Kollegin auch besprochen, man sieht halt teilweise auch immer mehr so Leute aus. Ne? Also vielleicht, wenn man merkt, okay, dann passt das vielleicht auch nicht so zwischenmenschlich, dann sieht man halt weiter und man weiß halt immer, also es werden sich schon irgendwie Leute finden, mit denen man halt auch gut klarkommt. Ne? Das ist so. Man muss sich halt nicht immer alles gefallen lassen.
Ja, auf jeden Fall. Und dann ja, trifft man vielleicht auch mehr auf Menschen, die es bei denen dann wirklich passt. Und dann hat man im Endeffekt langfristig selber was davon, aber kurzfristig ist natürlich auch die Gefahr, einfach mal alleine dazustehen. Das ist natürlich dann wahrscheinlich auch eine Angst, die man unterbewusst dann auch oft hat. Aber ja, das ist bei mir natürlich auch ein Riesenvorteil durch Social Media, weil ich mich einfach genau so präsentiere, wie ich bin quasi. Also ich verstelle mich da nicht, wenn ich sage so, ey, ich habe ein Problem mit Alkohol, ich trinke nicht mehr und ich fahre jetzt gerade gerne Fahrrad und gehe gerne laufen oder so. Und das sehen Leute und dann deswegen kommen natürlich auch Leute auf mich zu, die am Wochenende dann sagen, okay, wir machen was, aber keiner fragt mich mehr, soll uns eine Kneipe treffen, so. Und früher, mein kompletter Freundeskreis war ja quasi nur mit Menschen, die Alkohol trinken, Cannabis rauchen. Und dann habe ich auch nur Leute kennengelernt, die Cannabis rauchen und Alkohol trinken. Und dann hat man sich natürlich wieder verabredet beim Fußball, in der Kneipe. Und dadurch, dass ich das so sichtbar gemacht habe, kommen da halt eher Leute auf einen zu, die auch die gleichen Interessen haben. Und das ist ja auch so in die Richtung quasi, ne? Also, weil man so klar macht, nee, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Dann wirst du auch nicht jede Woche gefragt, ob du.
Zum Feiern.
Ja, genau. Ob du mit in die Altstadt kommst oder so, sondern so, ey, hast du Bock Sport zu machen, wir kochen dann auch noch Wasser oder so.
Cool. Hast du denn dann quasi so deinen kompletten Freundeskreis austauschen müssen durch deine Abstinenz,
Nee.
oder?
Also, ich habe echt noch viele Freunde auch aus der Zeit einfach. Ich glaube, es war vielleicht irgendwie eh so ein Punkt, wo das ein bisschen gekippt ist, wo viele dann, ne, so die Kater werden unerträglich, so die Leute hören automatisch ein bisschen mehr auf zu trinken, weil sie auch mehr in diesen 40-Stunden-Wochen sind. Und ich habe auch ein, zwei Freunde, die wirklich komplett aufgehört haben zu trinken. Also jetzt nicht mit Suchtberatung oder so wie ich, sondern einfach so selbst entschieden haben. Aber es gibt natürlich auch Leute, mit denen ich nicht mehr so viel zu tun habe und es einfach auch nicht so passt. Und das ja, ist auch nicht so leicht. Und dann merkt man auch manchmal, okay, da ist gar nicht so eine krass tiefe Verbindung irgendwie da, wie ich es mir eigentlich gerne wünschen würde. Und das ist auch wieder so ein Männlichkeitsding, glaube ich, dass da viele Männer ja auch gar nicht so tiefe Verbindungen haben. Also das merke ich jetzt erstmal so richtig so. Dass das bei Frauen auf jeden Fall deutlich enger oft ist, habe ich das Gefühl. Dass Männer so treffen sich schon Fußball, dann gehen sie wieder und dann wird über nichts gequatscht. Und, also, das ist natürlich tatsächlich irgendwie so. Und das habe ich jetzt auch erstmal gemerkt, dass ich das eigentlich gar nicht möchte, dass ich eigentlich tiefere Verbindungen möchte und dass das auch wieder schwer dann, das erstmal zu erkennen, wahrzunehmen und dann aber auch so zu akzeptieren und dann umzusetzen. Und dann findet man ja auch nicht einfach, früher hat man so leicht Leute kennengelernt, irgendwie erst die Party, das war der erste Feuer, und dann, ja, was machst du hier? Und zack, hatte man auf einmal 10 neue Freunde, so. Aber dafür, wenn man jetzt jemanden kennenlernt, ist halt so die Chance, dass es dann auch deutlich tiefer geht. Aber das ist nicht so einfach, sage ich. Also, das ist schon, glaube ich, mit auch viele Leute jetzt so in meinem Alter so langsam am Struggle, wenn die neue Stadt kommen, deswegen auch so ein bisschen Stadtfreunde, ne? Dass Leute, das sind viele in dem Alter ungefähr, die ziehen ja her und dann, ja, wenn du dann nicht so krass viel trinkst oder so, dann ist es schwierig, jemand Neues kennenzulernen. Ich finde das eigentlich so ganz coole Anlaufstelle dann, ja.
Ja, und vor allem auch so ein bisschen, das ja, aber also was du das dann da machst, weil du kriegst ja auch kein Geld dafür, du machst das ja so ein bisschen auch so, das ist ja auch so ein bisschen selbstlos oder so altruistisch. Dass du den Menschen so was Gutes machst, also
Ja, auf jeden
denen
Fall.
hilfst.
Also so der Gedanke ist natürlich da, dass ich damit auch Geld verdienen will, so auf jeden Fall. So mit Urban Sports habe ich zum Beispiel gequatscht und wenn ich meine Steuernummer jetzt nach 100 Jahren endlich mal bekomme da vom Finanzamt, dann kann ich über den Social Run über Urban Sports Club anbieten und der bleibt trotzdem kostenlos. Heißt, Leute, die aber Urban Sports haben, können
Dann kriegst
dazukommen,
du trotzdem
abscannen,
Geld.
dann kriege ich so ein paar
Ah,
Euro, oder das
cool.
ist nicht viel, aber
Immerhin, ne?
als Also wenn sowas, das wäre mein Traum, dass ich so, oder man hat so Kooperationen, sage ich mal, mit dem Theater oder so, dass man für 40% weniger Tickets kriegt am Montagabend, wo eh niemand kommt oder so. Und ich gebe dann 20% davon weiter quasi. Dann
Ah,
können die
cool.
Leute sich kostenlos treffen, kriegen Rabatt und ich habe aber auch was davon und kann so die Kosten tragen. Und wenn man so verschiedene Projekte hat,
Coole Ideen.
wäre das so ein bisschen so nebenher und weil, ja, mal gucken. Also, das ist so momentane Idee, aber das in einem Monat sehen dann oft Sachen wieder anders aus. Weil ich merke schon, ich kann jetzt nicht so aus gutem Willen jede Woche, also es ist so ein Aufwand bei Social Media und dann vor Ort und man muss Sachen abklären und jetzt wird gerade ein Turnier zum Beispiel gemacht für einen Doppelkopf und dann würde ich einfach sagen, ja, alles egal, dann muss ich ja, okay, scheiße, ich habe jetzt aber ein Einzelunternehmen. So, wie läuft das denn rechtlich? Was ist, wenn sie das Geld, die Tickets quasi einnimmt? Und das sind halt so Fragen. Und dann hockst du auf einmal wieder, musst mit dem Steuerberater irgendwie telefonieren oder so ein Quatsch und geht da krass viel Zeit drauf. Und deswegen ist schon wichtig, glaube ich, dass ich da auch im Einkommen so generiere. Aber mal schauen. Ich weiß auch nicht, wie lange ich in Düsseldorf bin. Und vielleicht gebe ich das dann noch irgendwann ab oder so. Aber das Ziel ist auf jeden Fall schon da auch. Ja, dass die Leute einfach was haben, ne? Und das gibt mir dann auch viel. Wie ich erzählt habe, wo ich dann Therapie war und wusste so, jetzt treffen sich gerade 10 Leute zum Fahrradfahren, das ist einfach mega schön.
Ja, ich hätte auch mal überlegt, weil ich habe ja auch ein Atelier in Bilk, ob ich dann auch so Workshops mal mache, also vor allem für diese Zines, weil ich habe ja auch mit Jenny, die ist, die hat diese so einen Zine-Kanal auf Instagram, aus Düsseldorf und ich habe halt, aber ich schrecke so ein bisschen davor zurück, weil ich weiß halt, okay, vielleicht macht man erstmal einmal im Monat, aber man hat ja diesen festen Termin im Kalender. Man muss halt irgendwie präsent sein, du musst gesund sein, du musst dich irgendwie wohlfühlen. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist das schon eine coole Sache, glaube ich, weil das gibt, glaube ich, einen ziemlich viel zurück, wenn du was anbietest und das trifft halt irgendwie so den Nerv der Leute.
Auf jeden Fall, das können wir auch gerne zusammen machen. Also ich kann das dann bewerben, mach das über rausgegangen.de und kannst es auch einmal machen, einfach nur.
Und schauen, aber mal schauen, wie das so.
Ja, man weiß ja auch nie, wie viele Leute kommen. Ne? Kann auch immer sein, dass das dann gar nicht nachgefragt wird. Kann sein, dass auf einmal 20 Anmeldungen da sind. Aber es kostet nichts und also Materialkosten oder so. Können wir gerne schauen.
Ich war am Dienstag, das ist ganz cool, da macht eine, Amelie heißt die, einmal im Monat so ein Drawing Club. Also, die bietet das auch. Hat sie ja an der Nilo gerade. Da war ich das erste Mal. Ja, stimmt, da habe ich dich ja auch gesehen. Von der Seite stand sie da. Und das war so eine coole Erfahrung, weil, ja gut, das ist auch kostenfrei. Und du setzt dich halt einfach hin. Du hast halt keinen Druck, keinen Zwang. Da ist keiner, der irgendwie sagt, hier, du musst das Zeichen so oder ich verbessere dich hier. Sondern du ballerst einfach irgendwas so aus Papier und das sieht trotzdem geil aus. Also, oder guckst dann bei den anderen, was die für coole Sachen. Und ich fand das so schön, dass es das einfach so ungezwungen ist und kein Druck dahinter ist. Und die macht das halt auch so einmal im Monat und die meint auch, die ist offen, wenn andere das auch mal anbieten wollen oder so.
Ja, wäre doch mega cool. Mach das doch. Also eben, du kannst es ja probieren mit einmal und dann kannst du schauen, was dir das gibt. Und
ja, oder halt mit den Gedichten. Also ich träume auch manchmal so ein bisschen von so einem, es gibt keine, in Köln gibt es die Schreibwerkstatt Köln auf Insta und in Düsseldorf habe ich bisher noch nicht so was gefunden für Schreiberlinge. Das wäre auch irgendwie.
Ja, machen, anbieten, schauen, wie es läuft. Ja, man kann immer sagen, das war's, ne?
Ja, schon cool.
Dann könnte ich gerne teilen, Werbung machen oder so. Da kriegst du ja schon ein paar Leute.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, wie, genau, irgendwie haben wir auch gar nicht so wirklich drüber gesprochen, wie es dann so weiterging noch bei dir. Also du bist ja dann quasi in die Kunst ein bisschen so eingetaucht.
Ja, genau, vor 5 Jahren, also lustigerweise mit Corona. Mhm. Ich war in so einer Facebook, also ich habe mit Kunst immer schon was zu tun gehabt. Ich habe auch als ich 19 war, bei Düsseldorf ist Artig mitgemacht. Mhm. Das gab's damals, ich weiß nicht, wann bist du nach Düsseldorf gezogen?
Ich glaube vor 7, 8 Jahren oder so.
Das war dann irgendwann so 17, ne? 18,
irgendwie so ja. 16, 17, 18.
Ich glaube, das gab es das nicht mehr. Das gab es so 2004, 2005. Das war eigentlich ein cooles Event. Das war für Leute bis 25, also von, ich glaube, 16. Und in allen Sparten, also Musik, bildende Kunst, was war da noch? Also ich glaube auch Performance. Da waren so Mentoren, also jeder hatte so einen Mentor. Bei mir war es halt auch eine Künstlerin von der Kunstakademie. Und also ich habe im Bereich Fotografie habe ich da mitgemacht und wir hatten am Ende auch eine Ausstellung. Also du wurdest dann einmal so richtig so begleitet in diese Welt der Kunst. Und da habe ich halt schon mit 19 gedacht, das ist eigentlich mein Ding. Aber ich hatte mich halt nicht getraut, weil ich halt auch so diesen Background, glaube ich, hatte. Also ich glaube, wenn ich gesagt hätte, meinen Eltern, ich studiere jetzt Kunst, hätten die gesagt so, nimmst du Drogen? Und ja, ich meine, gut, ich habe damals eh vom BAföG gelebt und ich hatte schon einen Studiengangwechsel. Also ich hätte nach dem zweiten Studiengangwechsel hätte ich auch kein Geld mehr bekommen. Ja. Ich hätte mich komplett selber finanzieren müssen. Und da hatte ich halt schon so ein bisschen Schiss, weil wenn du nicht so diesen Background hast oder du hast Eltern, die notfalls dir deine Miete bezahlen können. Ja, und dann habe ich mich halt nicht getraut, mich da zu bewerben oder in die Richtung zu gehen. Habe dann erstmal dieses Physikkram weitergemacht. Und vor 5 Jahren war dann auf so einer Facebook-Seite für Düsseldorfer Künstler. Also ich war irgendwie bei Facebook auf so einer Gruppe. Für die Leute, die kein Facebook kennen, das ist das für Leute über 40. Weißt du, Facebook machst du, glaube ich, nicht, ne?
Also lustigerweise schon, weil man kann einfach so anklicken bei Insta, dass das automatisch hochgeladen wird. Und deswegen, ich habe da wirklich noch kein, also vielleicht einmal reingeschaut, also das wird wirklich niemanden lustig. Es gibt niemanden mehr, so der in unserem Alter bei Facebook, ich glaube, so meine Generation, die sind noch bei Facebook alle angemeldet und niemand hat die App, niemand war da in den letzten Jahren drin irgendwie. Ja.
Auf jeden Fall habe ich da so einen Post gesehen für ein Atelier. Und das war so ein Gemeinschaftsatelier, also mit 10 Leuten und dabei bin ich halt vorstellig geworden, also habe mich da so angemeldet und habe halt gedacht, irgendwie coole Zeit, weil gerade war so Juni, also vor genau 5 Jahren, Hochphase Corona, ne? Im März hat das ja angefangen, 2020. Das heißt, es war noch sehr viel Unsicherheit mit diesem ganzen Thema und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich ganz cool, so einen Ort zu haben, wo der außerhalb meiner Wohnung ist und außerhalb meiner Arbeitsstätte, wo ich halt auch andere kreative Menschen treffen kann. Ja, und das war so die Initialzündung quasi der künstlerischen Karriere und das war richtig, also es hat mir nochmal so gezeigt in meinem Leben, dass das auch die Richtung ist, in die ich gehen will und die mir auch Spaß macht. Zwar natürlich finanziell unsicher ist, aber man muss sich halt selber auch mal im Leben fragen. Also möchte ich halt, ja, was für ein Leben möchte ich führen? Ne? Das ist halt auch dein Thema. Also, ne? So, ja. Will ich lieber eine Yacht haben oder will ich in der kleinen Wohnung aber glücklich sein? So. Oder hast du was dazwischen? Also es muss ja nicht immer diese Extreme sein, aber das ist so befriedigend, einfach zu wissen, boah, das ist so mein Ding und ich mache das jetzt auch wenn die ganzen Steine kommen und es wird mir ich habe halt so dieses innere Vertrauen in mich, ich werde da schon irgendwie hinkriegen. Notfalls mit Freunden oder Familie, die mich da unterstützen, aber einfach mal machen, ne? Einfach mal trauen.
Und wie läuft es momentan so? Bist du zufrieden? Also irgendwie die Entscheidung so getroffen zu haben?
Genau, ich habe ja jetzt ich bin ja selbstständig, also mit diesem IT-Kram und habe jetzt so meinen Kunden beendet. Also das heißt, ich werde ab Juli nicht mehr für den tätig sein, außer für noch ein paar Tage im August, Oktober, September. Ich habe mir jetzt so vorgenommen, ich möchte ein Jahr komplett so aus dieser aus diesem Geldverdienen-Ding raus und so wirklich mich auf Dinge zu konzentrieren, die mir halt Spaß machen. Also so ein bisschen ähnlich, wie du das ja auch hast, mit so verschiedenen Projekten. Dass ich mir halt einfach so diesen Raum so gebe. Mir das so nehme und dann einfach gucken, was so rauskommt.
Und dann gar nicht arbeiten in der Zeit? Oder?
Ja.
Okay. Also ein bisschen Ersparnisse?
Genau. Ja, ja. Also die künstlerische Arbeit natürlich, die bleibt dann auch, aber es ist halt nicht so die Arbeit, die im Moment, also wenn Leute Bilder kaufen möchten. Guck doch mal eine Webseite.
Sprech
mich an. Weil, also, nee, ich merke halt, vielleicht entsteht ja auch ein zu großer Druck, ne? Das ist ja so ein bisschen ähnlich wie bei dir auch, die Thematik. Wenn du natürlich dann irgendwann ans Geldverdienen denkst, dann musst du halt mehr posten, du musst mehr da investieren, das ist halt schon mal noch ein.
Noch hohe Preise halt einfach nehmen, ne? Und dann schieben die Leute wieder auf einmal Hass. Und du denkst dir so, ey, ich will eigentlich Leuten helfen, die zusammenzubringen. Und jetzt schreiben mir eigentlich Leute nicht Nachrichten so. Das korreliert dann auch wieder, aber es ist halt unumgänglich, wenn man das machen möchte. Ich kann auch sagen, ich bleibe im WDR, mach da einfach 30 Stunden, auch genügend Geld, ist auch kein Problem. Aber das, ich glaube, da muss man halt seinen Weg einfach gehen, ne? Ja, kannst du auch Workshops anbieten zu verschiedenen Sachen, also vielleicht läuft da auch irgendwas gut, dann
Ja, ich habe auch manchmal so Ausstiegsfantasien, wo ich mir denke, mein Leben in der Stadt ist halt immer teuer, ne? Natürlich, ich weiß nicht, du kommst aus dem Dorf, hast du gesagt, da ist wahrscheinlich günstiger, da eine Wohnung zu mieten,
auch
oder?
Nicht. Aber da sind bei uns auch die Kosten relativ hoch. Also das ist schon so trotzdem irgendwie so Süddeutschland in dieselbe geehrte Gegend. Also jetzt nicht wie im Osten auf dem Dorf da, also da zahlt man auch gut. Also ich glaube, Freiburg ist auch die zweitteuerste Stadt, was Wohnungen angeht, wenn man es aufs Einkommen umrechnet, nach München. Ne? Also gerade Freiburg-Stadt extrem schwierig, was zu bekommen, extrem teuer. Also teurer als Düsseldorf.
Aber schön da. Mit
den
ganzen Sonnenstunden.
Es ist unfassbar schön. Also
auch mit dem Schwarzwald drumherum, das ist schon mega
schön. Dann ist es noch schöner, weil man halt eben, wenn man auch aktiver draußen ist. Und meine Mutter hat immer so ein E-Bike daheim und das nehme ich ja dann wirklich in 10 Minuten auf den Berg und kann nach Frankreich in die Schweiz schauen. Wunderschön. Ja. Also Freiburg lohnt sich auf jeden Fall. Oder was hast du überlegt, wo du mal?
Ja, irgendwie, wo man halt wenig Ausgaben hat, weißt du, wo man dann so nicht so diesen Zwang hat des Geldverdienens, sondern also natürlich idealerweise, weiß ich nicht, hast du ein Stipendium von irgendjemanden oder so ein Mentor, so ein, nee, wie heißt das, nicht Mentor, sondern so ein Mäzen, der dich dann, oder Mäzenin, die dich dann irgendwie so füttert, durchfüttert, und du kannst halt frei deine Kosten machen. Finde ich auch geil, also ich hätte kein Problem mit.
Ja, kein Problem.
Also jemand, der reich ist.
Wer zuerst jemanden findet, dann teilt das Geld 50-50.
Und ich habe einen Kumpel, der sagt, auch wenn er im Lotto gewinnt, dann teilt er auch mit einer Freundin. Finde ich auch eine coole
Sache. Ja, Lotto spielen darf ich auch nicht mehr wegen der Spielsucht.
Hast du aber Spielsucht auch? Oder?
Nee, aber ich so Tipico, also so Sportwetten und so, war ich schon immer drin. Aber immer so 10 Euro mal am Wochenende einfach so. Nein, keine Ahnung. Ne? Das ist auch schon wieder so verherrlichend, dann, wenn ich jetzt sage, so, ja, war für mich okay, aber es war für mich irgendwie okay. Ne? War eine Art kleine Sucht oder so. Ne? Wie so, ja, zu viel Zucker oder so. So war das auf meinem Level von massivem Alkoholmissbrauch im Vergleich dazu. Als ich einfach aufgehört habe zu trinken und zu kiffen und zu rauchen und alles. Ich habe auf einmal jeden Tag Sportwetten gemacht, aber auch nicht so 100 Euro, aber so eine klassische Suchtverlagerung.
Ah, okay.
Und das hatte ich halt damals auch immer, wenn ich dann, habe ich einen Monat nicht gekifft, extrem viel Nikotin geraucht und Alkohol getrunken, dann kein Nikotin und Alkohol, dann extrem viel gekifft. Dann habe ich auch kein Alkoholproblem. Ich habe einen Monat keinen Alkohol getrunken, aber jeden Tag total bekifft. Und das war dann beim Wetten, habe ich gesehen, okay, es kippt direkt in eine andere Suchtverlagerung. Und da habe ich so meiner Therapeutin, habe ich das so gesagt, da hat sie irgendwie hier gestern holländische zweite Liga irgendwie 20 Euro gewettet, irgendwie auf den Dienstagabend, weiß nicht, ob das so gut ist. Dann hat sie gesagt, ja, ich soll mal alles aufschreiben, wie oft ich wette und die Einsätze. Da habe ich nur gelacht und so, okay, nächsten Mittwochs, nächste Sitzung, ich wette noch eine Woche. Und dann war es das auch, dann hängt das komplett an den Nagel, brauche ich gar nicht aufschreiben. Und seitdem auch nie wieder gewettet. Und das aber auch so, auch kein Lotto. Und
auch keine Rubellose oder so.
Nee, also ich sag mal so, wenn ich jetzt ein Rubellos kaufen würde, dann würde nicht die Welt zusammenbrechen. Ich habe zum Beispiel, das ist so mein letzter Haken noch, so, dadurch, aber ich habe so irgendwie so 17 Euro bei so Lotto irgendwas. Und es kommt alle drei Monate, kommt per E-Mail mal so ein Los für 1 Euro. Und das kaufe ich mir dann mit dem Guthaben, was da drauf ist.
Okay.
So, ne? Aber ich habe gesagt, da brauche ich mich auch nicht so selber verarschen. Und ich kann das wieder schönreden und ich kenne das und dann ist man auf einmal drin. Und ich habe nichts davon, wenn ich jetzt auf einmal spielsüchtig werde und irgendwie auf einmal Casino zocke und dann bin ich auf einmal 100.000 verschuldet oder so. Deswegen. Das ist auch so Koffein und Zucker ist bei mir auch ein Thema, weil so gestern war es schon Freund da, wir haben so extrem viel gegessen einfach und dann haben wir uns auch American Cookies geholt und das ist bei mir auch sowas, was auch mit Sucht zu tun hat irgendwie, wo ich so denke, so, ich habe es ganz normal, dass viele Leute jetzt auch die abnehmen wollen, dass dann ja diese Zucker-Cravings da sind, das hat ja jeder irgendwie, aber es hat irgendwie immer auch so direkten Verbindungen zur Sucht oder jetzt ich auch momentan trinke ich ein bisschen mehr Kaffee und dann so direkt die Warnsignale da. Also jetzt vielleicht nicht schlimm, wenn man 3 Kaffee am Tag trinkt und ich trinke nicht 7 oder 8 und Klar, ich habe auch 20 Kilo abgenommen, also brauche ich mir um die Ernährung jetzt eigentlich noch nicht so krasse Sorgen machen, aber es sind halt trotzdem immer so Sachen und deswegen halte ich mich lieber auch von Lotto fern und ja, dann auf einmal hockt man auf einmal beim hier in Düsseldorf im Pferderennen oder so ein Scheiß, so irgendwie, weil man denkt, du hast ja nur ein Event und wäre lustig oder so. Also nein, ja. Auf einmal war ich dann jeden Sonntag da oder so. Ja. Und man denkt, ja, ist ja egal, in der Sonne.
Ich wollte dir kein Pferderennen. So ein Event.
Ja, genau. Ja. Krass.
Schon Social Run mit den Offenen.
Würden Leute kommen, kann ich dir hundertprozentig garantieren. Wenn ich sage, mit nächsten Sonntag da organisiere ich irgendeine Loge oder so, dann hocken die alle und wecken mit einem Fuffi auf irgendein Pferd. 100%, vielleicht sogar mehr als beim Social Run manchmal. Naja, ja, keine Ahnung. So ist das.
Ja, spannend. Ich hab ja nicht so, also mein Vater hat immer jede Woche Lotto gespielt, weil ich glaube, das ist so ein bisschen die Hoffnung des kleinen Mannes, so, wenn man aus irgendwie so einem, weiß ich nicht, aus so Verhältnissen kommt, wo halt nicht viel Geld ist. Und dann, weiß ich nicht, man hat ja immer diese Hoffnung, oh, diese Zahl, das könnte was sein. Und ich bin ja mathematisch veranlagt und ich kenne halt die Wahrscheinlichkeiten.
Das ist ganz gut, ja.
Weil denke ich mir so, die Wahrscheinlichkeit ist so klein, dass, weiß nicht, mich zieht das irgendwie nicht so an.
Ja, ist so gut. Obwohl es natürlich in deinem Fall auch ein absoluter Traum wäre, da mal schön eine Million abzugreifen, dann kannst du dann machen, was du willst.
Ja, oder bedingungsloses Grundeinkommen, das finde ich halt auch.
Das wäre das Beste, dann das Gesündeste wahrscheinlich.
Das
da hätte ich auch Bock drauf, ja. Ja. Aber im Endeffekt kann man ja, das ist ja irgendwas so ein Learning, dass man eigentlich machen kann, was man will, finde ich. Also, das ist so leicht gesagt und aber jetzt auch so mit dem Masterabschluss, sage ich mal, also habe ich so einen der höchsten Abschlüsse in Deutschland. Ich komme sozial sehr gut mit Menschen klar, so ich komme, glaube ich, so sympathisch rüber, oft bei Leuten, also das ist ja auch oft bei Leuten ein Problem, einen Job zu finden, sage ich mal. Und das ist eigentlich eine Mischung, dann kein Drogen- und Alkoholproblem mehr. Ich kann eigentlich jeden Tag irgendeinen Job anfangen, 40 Stunden die Woche und damit überleben. Und nebenher kann ich jetzt aber irgendwie alles ausprobieren, auch bis Oktober. Das ist natürlich so, ja, als Gewinner vom Staat. Also ich bin momentan noch BAföG bis Oktober. Bis dahin, mal schauen, dass er keinen Gewinn macht, dass ich das nicht vom BAföG abgezogen wird. Aber sieht eh nicht danach aus und das kann man sich mal ausprobieren. Und
ja, schön.
So, das ist ja auch nie zu spät, glaube ich, das zu machen. Das, ja.
Also ich glaube, viele Menschen, wenn dann in so einer Lebensphase, also in meinem Freundeskreis sind ja viele schon verheiratet, haben Kinder. Ich glaube, das fällt denen dann schon schwer irgendwie, weil sie dann bestimmte Positionen bekleiden, auch bestimmtes Gehalt verdienen und dann so überlegen, boah, jetzt irgendwie so ein halbes Jahr kein Geldzugang mehr und du musst halt irgendwie Haus bezahlen, du musst jetzt die Kinder durchfüttern irgendwie. Ich glaube, das fällt den Leuten dann schon irgendwie schwerer als, also zum Beispiel bei mir, die irgendwie keine Kredite hat oder irgendwas, so finanzielle Verpflichtungen. Ich muss halt irgendwie diese Wohnung hier bezahlen in Oberbilk und ja, meinen Kühlschrank füllen. Aber das ist
was. Ja, klar, wenn man natürlich Familie hat, aus anderen Schichten, dann ist was ganz anderes. Natürlich ist das auch so ein bisschen, das ist arrogant, aber so, bei mir ist es jetzt halt einfach so, und das weiß ich. Ich habe zahle 400 Euro Miete. Das war's mit meinen Kosten.
Cool. Was mich noch interessiert hat, wie bist du auf Sozialwissenschaften gekommen? Was war da die Motivation?
Ich habe erst BWL studiert, zwei Semester.
Du BWL!
Das haben damals schon alle gesagt. Nach zwei Semestern ist mir aufgefallen, dass ich da...
Weißt du noch was?
Ja. Dass das nichts für mich ist. Dann hat von meiner Ex-Freundin, Bewohnerin, Sozialwissenschaften studiert. Und das habe ich mir angeschaut. Und dann konnte man relativ flexible Kurse wählen, was im Endeffekt gar nicht so flexibel war, weil es dann doch nicht so viel Auswahl gab. Aber ja, also bin ich irgendwie reingeraten. Das war erstmal so mit politischen Themen. Da gab es halt so Seminare wie Rechtsextremismus. Und das hat mich einfach so viel mehr interessiert. Aber ich muss ehrlich sagen, dass es auch nicht so das Perfekte für mich war eigentlich. Das ist sehr theoretisch.
Methodikteil.
Und das ist einfach nicht meine Welt. Ich glaube, egal welches Studium. Und dafür hänge ich aber irgendwie 16 Semester zu lang drin, glaube ich. Aber ist jetzt egal.
Du ziehst das jetzt durch.
Das ist durchgeballert und.
Ja, das ist ja auch gut, wenn man so einen Abschluss macht. Ne? Ey, jetzt so lange jetzt.
Ja, ich habe mich mal entschieden, keinen Master zu machen. Mhm. Dann war letzter Tag mit der Bewerbung und ich dachte so, okay, krass. Komm, ich bewerbe mich mal, ich weiß ja auch nicht, was ich machen will. Dann habe ich eingeschickt, habe tabellarischen Lebenslauf vergessen und habe die Ablehnung bekommen. Mhm. Und dann war so, okay, krass, ich werde halt in meinem Leben nie einen Master machen, auf jeden Fall. Aber ich werde es auf gar keinen Fall in einem Jahr oder zwei oder schon gar nicht 10 machen. Mhm. Wenn, dann muss ich jetzt machen. Ich so, irgendwie wäre schon krass zu sagen. Wer weiß, was in 30 Jahren ist. Vielleicht höre ich da doch beim WDR und dann brauchst du auf einmal den Masterabschluss, um eine höhere Stufe zu kriegen oder was weiß ich. Ja, komm. Ich probiere es nochmal, wenn es klappt, dann mache ich es jetzt mal ein Semester. Ja, dann bin ich dann so reingerutscht und jetzt habe ich auch Regelstudienzeit den Master fertig.
Cool.
Oder hoffentlich. Mal schauen, ob es klappt, aber ich denke schon. Das ist ein cooles Masterarbeitsthema auch zum Thema Sucht, so soziale Ungleichheiten. Beim Zugang zur Suchtberatung ist super interessant. Ich habe coole Interviews mit Leuten von der Diakonie, Caritas, Bertha F. und so. Cool. Ist sogar interessant und das habe ich glaube ich eigentlich fast nie im Studium, dass mich wirklich was richtig interessiert hat. Das ist jetzt mal so ein schöner Abschluss und ich hoffe, das ist ja ein schöner Abschluss, Maßarbeit ist nicht schön, aber Oktober fertig. Mal schauen, was bis dahin passiert, ne?
Ja, ich kann mich dich, also ich kenne dich ja jetzt auch gerade mal eine Stunde oder zwei, aber ich kann mich dich schon auch ganz gut so als so ein, also ehrlich gesagt, so ein Social Worker vorstellen oder so jemand, der. Ja, aber das machst du ja quasi auch schon mit Stadtfreunden oder dass du die Leute ja auch irgendwie zusammenbringst. Du bist ja jemand, der ja auch so, genau, wie du schon sagst, so Verbindungen schafft und irgendwie so sympathisch ist. Das ist, glaube ich, eine gute Voraussetzung für so Berufe auch mit Menschen.
Ja, ich glaube, dass das irgendwann so, dass das eigentlich das ist, was ich, glaube ich, am besten kann, so Menschen zusammenzubringen. Das ist auch so bei diesem T-Shirts-Projekt. Also, ich kann ja eigentlich gar nicht so, also ich kann nicht das Design machen, ich kann nicht den Siebdruck machen, Verkauf habe ich eigentlich BWL auch keinen Plan, aber irgendwie bin ich dann die zentrale Stelle, die halt alles so zusammenbringt und die würden es halt sonst einfach nicht machen und die würden sich nicht kennen und das kann ich glaube ich ganz gut, aber es ist manchmal auch so ein bisschen komisch, weil dann hockst du so zwischendrin und denkst, eigentlich kann ich gerade gar nichts. Und die anderen sind so die Experten auf ihrem Gebiet, aber wenn man so geile Projekte organisieren kann, warum nicht, ne?
Jetzt bist du quasi so ein bisschen wie so ein Projektleiter auch. Das ist ja auch ein klassischer Projektleiter, der bringt ja die Leute zusammen und guckt, dass das läuft und bringt halt, wenn irgendwelche Hindernisse kommen, versucht die zu lösen.
Ja, irgendwie so.
Also ein Projektleiter macht ja in Anführungsstrichen auch nichts. Sag ich mal, der programmiert ja auch nicht oder so.
Ja.
Ja.
Okay. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal langsam zu Ende. Das war ein zeitlicher Rahmen, nicht überspannen. Vielleicht kannst du ja noch mal ein paar Tipps oder Erfahrungen so an, ja, ich sage jetzt gerade so diese Generation, so an Leuten, die jetzt so im Studium fertig sind, so, was darum geht, was mache ich mit meinem Leben? Vielleicht hast du da ein paar Weisheiten für uns.
Oh, was soll's? Ja, puh, das ist schon so großer Druck jetzt. Also ich bin, glaube ich, der Meinung, man kann sich ja für irgendwas entscheiden und man kann das einfach machen und man kann ja immer, man hat ja meistens immer einen Plan B oder eine zweite Option oder so. Vielleicht, also ich habe da auch viel mich beschäftigt mit diesen Themen und da gibt es ja so Modelle, dass man halt so wie so, man probiert halt gewisse Sachen einfach mal aus, also vielleicht so als eine Art Nebenjob oder so und guckt halt, wie man sich damit fühlt. Weil für mich ist das auch immer extrem schwer, mich zu entscheiden. Und ich habe halt auch gelernt, man hat halt, das Problem ist, glaube ich, auch der Generation, man hat einfach zu viele Optionen, zu viele Wahlmöglichkeiten. Man hat halt diese Lähmung, ne? Diese Wahl, ich weiß nicht, da gibt es ja auch wahrscheinlich so einen Ausdruck, dass man sich nicht entscheiden kann und sich dann am besten gar nichts dann macht, weil man halt zu viele Optionen hat. Also ich würde sagen, hört in euch hinein, macht, was ihr liebt. Und das mit dem Geld, ja, das wird sich vielleicht auch ergeben. Aber ja, das ist so meine Message. Weil das Leben ist zu kurz, um sich mit den oder mit Menschen abzugeben, die eigentlich ja, einem keinen Spaß bringen.
Auf jeden Fall. Tschüss. Ciao, ciao. Ja, vielen, vielen Dank.
Dankeschön.
So, jetzt Moment der Wahrheit, das ist immer so.
Hat nicht aufgenommen.
Doch.